der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Liebe und dann tu, was du willst. So leicht und scheinbar selbstverständlich, wie dieses Augustinus-Wort daherkommt, hat es doch schon die unterschiedlichsten Geister berührt und, naja, manchmal auch zu regelrechten Exzessen geführt. Immer dann, wenn diese unsterbliche Formel, die Addition von Liebe und wahrem Willen, nicht in dem Zusammenhang gesehen wird, wie es der große Kirchenlehrer und heilige Augustinus vor rund 1600 Jahren eben getan hat, als er das Wort Gottes ausgelegt hat. Wenn in dieser Formel, genauso wie im christlichen Gebot der Selbst- und Nächstenliebe, die Summe christlichen Lebens steckt, führt sie doch immer wieder zu den größten Missverständnissen. Wie kommt das, könnte man fragen. Oder vielleicht ist es sogar die entscheidende Herausforderung, in jedem Menschenleben zu einer ausgewogenen Mitte von gesunder Selbstliebe und angemessener Nächstenliebe zu gelangen. Denn welche Liebe ist gemeint von den vielen Auffassungen von Liebe, die es je gab und die in der jeweiligen Zeit eben dann auch geläufig sind? Offensichtlich brauchen wir weitere Normen, könnte man sagen, und Ausführungen über die Art der Liebe, die hier gemeint ist. Sie soll uns ja schließlich frei machen und nicht in die Gesetzesenge und Sklavenmoral führen. Ohne Selbstliebe keine Nächstenliebe. Diesen Satz kennen Sie sicher auch. Und wie man nun zu einer gesunden Selbstliebe findet, in Abgrenzung zum reinen Egoismus, darüber wollen wir uns in der nächsten Stunde unterhalten. Mit Dr. Michael Tischinger. Ich freue mich, dass Sie ins Studio nach Balderschwang gekommen sind. Ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen, Herr Dr. Tischinger.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, Frau Engert.
Sie haben sich auf den Weg gemacht von Oberstdorf. Dort sind Sie Chefarzt der Adula-Klinik, einer psychosomatischen Fachklinik. Sie haben verschiedene Ausbildungen als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, für psychosomatische Medizin, sind aber auch Paar- und Familientherapeut. Und für uns wichtig heute, ja, da haben Sie daneben auch noch die Zeit gefunden, Bücher zu schreiben. Ein Buch zum Beispiel über Selbstliebe als Weg der inneren Heilung. Und das Ganze untermauern Sie noch, weil Sie auch Diplom-Theologe sind und also auch von dieser Warte die Dinge sehen und beleuchten. Und wir haben heute unsere Sendung genannt, Du denkst ja nur an dich, gesunde Selbstliebe oder Egoismus. Was ist denn mit diesem Satz gemeint, du denkst ja nur an dich? Verschanzen wir uns allzu oft hinter solchen Vorwürfen, weil wir uns vielleicht sogar selber eben zu wenig Aufmerksamkeit schenken, uns zu wenig gönnen, weil da das Verhältnis von Selbstliebe und Nächstenliebe so ein bisschen in ein Missverhältnis geraten ist?
Ja, eine gute Frage. Was steckt hinter dem Satz, du denkst ja nur an dich? Sie haben schon gesagt, es ist ein Vorwurf. Und die Wirkung eines Vorwurfs ist, dass ein anderer Mensch, der diesen Vorwurf erhält, sich entweder verteidigt, stimmt ja gar nicht so, oder zum Gegenangriff übergeht, du musst gerade reden. Das heißt, ein Vorwurf führt eher dazu, zwei Menschen verstehen sich nicht, es kommt zu einem Konflikt. Und wenn dann dieser Vorwurf noch so verallgemeinert ist mit diesem nur, also ausschließlich, dann wird es eher dazu führen, dass zwei Menschen frustriert bleiben und sich missverstehen und enttäuscht zurückbleiben. Ich denke, die Frage ist hinter dieser Aussage, du denkst ja nur an dich, was ist der Wunsch dessen, der den Satz ausspricht? Also was hat er für einen Wunsch? Was hat er für ein Bedürfnis? Hätte er zum Beispiel den Wunsch, dass der andere mit ihm Zeit verbringt, dass er ihm hilft? Und es geht darum zu verstehen, was ist eigentlich mein Anliegen? Oder auch zu verstehen, wie schwer fällt es mir vielleicht, ein Bedürfnis mitzuteilen, einen Wunsch zu äußern, meine Hilfsbedürftigkeit zu zeigen. Und dann verschanzen wir uns hinter so einem Vorwurf und haben gar nicht den Mut, mal zu schauen, was ist denn bei uns da gerade los? Was ist das Anliegen, das Bedürfnis, der Wunsch? Das heißt, es geht erstmal, wenn aus diesem Satz nicht ein Konflikt entstehen soll, sondern eine wirkliche Begegnung, darum zu verstehen, was ist mein Anliegen? Was ist das, was mich bewegt? Und dann aber auch sich zu öffnen für das des anderen, so was ist sein Anliegen, warum er jetzt vielleicht so oder anders sich verhalten hat. Also auch da offen zu sein, zu verstehen, was bewegt dich gerade jetzt, dich abzugrenzen oder Nein zu sagen. Und dann, wenn wir so offen sind, uns selber zu verstehen, aber auch den anderen verstehen zu wollen, dann ist es möglich, dass wir uns wirklich begegnen, dass es zu einer Lösung kommt, dass wir voneinander lernen können, dass dann einer zum Beispiel sagen kann, Mensch, ich finde es eigentlich toll, wie gut du für dich sorgen kannst. Mir fällt es viel schwerer. Ich denke immer erstmal an alle anderen und an mich denke ich gar nicht. Und dann bin ich am Schluss enttäuscht, weil ich denke, mit meinen Bedürfnissen sieht mich niemand. Aber ich würde eigentlich gern auch so wie du das besser lernen, so selbstfürsorglich zu sein. Also dann kann sozusagen ein gegenseitiges Lernen stattfinden und wir müssen nicht mehr böse aufeinander sein, sondern wir können gut miteinander umgehen.
Wie meinen Sie, wie stellen Sie das denn fest? Vielleicht auch bei Patienten ist es oft so, dass es dann wenige gibt, auch sei es in der Familie, da wird das wahrscheinlich auch oft zutreffen, in einer Familie mit mehreren Kindern, wo die Mutter sagt, ja schön, ich mache hier alles und was ist dann der Lohn sozusagen, dass die Kinder irgendwann alles nur noch hinschmeißen, in die Pubertät kommen und dass man dann noch eine längere Leine lassen muss und viel akzeptieren muss und sehr viel Verständnis aufbringen muss. Oder aber auch in einer Gemeinde, wo dann viel Arbeit natürlich an wenigen hängen bleibt und dann vielleicht auch diejenigen natürlich immer wieder gefragt werden, die schon dieses machen und jenes machen, ob sie das dann nicht auch noch machen. Dann ist es ja nur berechtigt oder dass irgendwann auch ein Ärger aufkommt, dass man irgendwie vielleicht das hinschmeißt und sagt, naja, also die denken alle nur an sich, so jetzt bin ich auch mal dran, aber führt das dann weiter, also aus der Sackgasse raus, wie Sie gesagt haben, dieser Vorwurf führt ja nicht weiter, er führt in Konflikt, in Missverständnisse, in Frustration und Enttäuschung, aber welcher Wunsch steckt eigentlich dahinter und wie kann es dann zu einer Begegnung kommen? Aber so einfach ist es ja dann auch nicht immer, dass daraus eine Begegnung wird, weil sich an den Verhältnissen ja auch etwas ändern muss.
Ja, hinter diesem Vorwurf, wenn ich das jetzt mal mit einer Geste ausdrücke, du machst zu wenig, immer muss ich das machen, wäre das, würden wir das in einer Geste ausdrücken, wie so ein Zeigefinger, der auf den anderen zeigt, du machst zu wenig. Und dann sind es aber drei Finger, die so auf mich zurückweisen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir erstmal auf uns nochmal zurückschauen, was ist denn so meine eigene Haltung? Was ist denn mein eigener Anspruch? Was ist denn mein eigenes Selbstbild? Also zum Beispiel, bin ich derjenige, der nur dann in Ordnung ist, wenn er allen es recht macht? Also was habe ich für ein Selbstbild? Wie ist mein Selbstwertkonzept? Also habe ich einen überhöhten Anspruch, dass die Dinge perfekt sein müssen, dass man möglichst viel machen müssen? Also wovon lebt ein Gemeindeleben, dass man ganz viel macht und Aktivitäten macht und tut und leistet? Oder ist es eher diese Qualität von Beziehung, dass es vielleicht weniger ums Machen geht, sondern mehr wirklich in Verbindung zu sein, miteinander eine wertschätzende Weise des Miteinanders pflegt, also sozusagen, wie viel machen, wie viel beweisen muss ich sozusagen mir selber und anderen zeigen, damit ich wertvoll bin? Also letztlich ist es immer wieder so die Frage, was ist mein Selbstbild? Mein Selbstwert hängt ja vom Machen, vom Tun ab. Und vielleicht ist die etwas entspanntere Haltung eines anderen auch eine Einladung, es mal auf eine neue Weise zu gestalten, dass wir weniger uns abrackern und abmühen, sondern miteinander mehr in einer freudvollen Weise zusammen sind und neue Wege zu finden, so dass wir uns nicht zu viel Stress machen, zu viel aufladen, sondern wie können wir entspannter, leichter miteinander umgehen. Und dann kann ich vielleicht durch die Haltung des anderen, die mich herausfordert, sozusagen so ein Stück in Spiegel vorgestellt bekommen und mal angucken, ja, was ist denn da in mir? Woher kommt es, dass ich so einen hohen Anspruch habe? Und oder wieso fällt es mir manchmal auch schwer, auch gut für mich zu sorgen, dass ich auch meine Bedürfnisse einbringe? Also dass es ausgewogen wird, dass es nicht in eine Seite kippt, sondern immer in einer guten Balance ist.
Das hört sich sehr gut an, dass man vielleicht wirklich mal fragt, welche Ansprüche hat man, vielleicht auch im Gemeindeleben, wo es oft dann in Sitzungen wirklich um die Verteilung von Aufgaben geht, um das, was alles gemacht werden muss. Aber ob man sich da vielleicht auch fragen kann, ob man die Qualität der Beziehung auch einmal in den Blick nehmen kann, dass es vielleicht einen Sonntagskaffee gibt, aber dass der nicht so perfekt organisiert sein muss, sondern dass es eher um die Begegnung geht und dass man vielleicht auch da neue Wege findet. Neue Wege. Ja, neu ist ja das Gebot der Liebe nicht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nachdem es im Judentum zur Zeit Jesu, ja, sage und schreibe 613 Vorschriften gab, fasste ja dann Jesus die vielen Vorschriften in dem einen zentralen Gebot der Nächstenliebe zusammen. Aber eigentlich wird auch immer nur vom Gebot der Nächstenliebe, aber selten von dem Gebot der Selbstliebe gesprochen. In dem Zusammenhang. Ich will das jetzt nicht isolieren. Herr Dr. Tischinger, wie ist das denn? Wird gerade in christlichen Kreisen dieser kleine Zusatz wie dich selbst oft übersehen oder gar nicht so ernst genommen? Vielleicht auch, weil religiöse Menschen immer einen sehr hohen Anspruch haben, der ja schon im, ja, der Anspruch Jesu ist eben auch ein hoher. Kommt das, hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass dieses wie dich selbst dann oft mal so hinten wegfällt?
Ja, eine wichtige Frage. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass dieses wie dich selbst weggefallen ist, zumindest in meiner religiösen Erziehung, auch in meiner Ausbildung als Theologe, ist dieses wie dich selbst irgendwie zu kurz gekommen. Und ich möchte so dieses Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Das ist ein dreifaches Liebesgebot, und ich möchte das so in einem Bild einer Triangel verstehen, dass praktisch eine Triangel aus drei Seiten besteht: Gottes Liebe, Nächstenliebe, Selbstliebe. Und die kann dann gut klingen, wenn alle drei Seiten frei schwingen. Wenn eine festgehalten ist, dann kann die ganze Triangel nicht mehr gut klingen. Und ich glaube, wenn wir an diesem Selbstliebegebot sozusagen eingespart haben, warum auch immer, dass dann insgesamt sozusagen dieses eigene Leben nicht mehr gut klingt, dass wir dann vielleicht bitter werden, dass wir uns ausgebeutet fühlen und als Opfer fühlen. Und wenn wir das Gebot Jesu ernst nehmen, dann sind diese drei Gebote gleichwertig. Gleichwertig, das heißt nicht immer gleichrangig. Manchmal ist es vielleicht in einem bestimmten Moment wichtiger, jetzt die Nächstenliebe vor die Selbstliebe zu stellen. Aber insgesamt ist es gleichwertig, dass diese drei Seiten sozusagen immer wieder das gleiche Thema der Liebe hervorbringen wollen und dass wir uns selber fragen müssen, wieso kommt es vielleicht in meinem Leben zu kurz? Was habe ich da in der Erziehung gelernt? Vielleicht war meine religiöse Erziehung etwas einseitig, aber vielleicht hat es auch so mit meiner Einstellung zum Leben zu tun, ohne jetzt mit dem Finger auf die Kirche oder jemand anders zeigen zu wollen, so neugierig zu werden, wie kann ich sozusagen dieses Gebot Jesu auf dem Boden des Evangeliums wieder neu ernst nehmen, indem ich diese drei Aspekte der Liebe gleichwertig ernst nehme. Und wie schaut es denn mit meiner Selbstliebe aus? Verwechsle ich vielleicht Selbstliebe mit Egoismus? Ein sehr frommer Patient hat zu mir mal gesagt, ich höre zwar das Wort Selbstliebe, aber in mir denkt es Egoismus. Dann ist es spannend, da mal zu gucken, wo kommt es her, dass ich das verwechsle. Aber das ist nicht nur ein Thema der Kirche, sondern überhaupt in unserem Abendland, wenn ich in den Duden reinschaue, ich habe das heute früh nochmal gemacht, dann wird da tatsächlich Selbstliebe mit Egoismus gleichgesetzt. Egozentrische Eigenliebe steht da. Also Synonym gebraucht. Das heißt, ich glaube, wir haben in unserer abendländischen Kultur kein gutes Verständnis zwischen, was ist eine Selbstliebe ist und was Egoismus. Und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil ich glaube, das ist notwendig, dass wir neu verstehen, dass eine gesunde Selbstliebe eben nicht egozentrisches Ansichtdenken ist, sondern dass es genau diese Umsetzung des Liebesgebots oder ein Teil des Liebesgebotes Jesu ist, auch gut für mich selbst zu sein, auch gut in Verbindung mit mir selbst zu sein, das gleichwertig zu betrachten, zur Nächstenliebe und auch zur Gottesliebe.
Also der Moment der Selbstliebe, sagen Sie, kommt zu kurz, wird auch in unserer Gesellschaft, aber auch schon in der Tradition des christlichen Abendlandes ein bisschen verwechselt, gleichgesetzt mit Egoismus. Da müsste man also ein bisschen erstmal fragen, gesunde Selbstliebe, was ist das? Wenn wir das so hören, dieses Gebot der Selbst- und der Nächstenliebe, dann klingt es ja vielleicht gerade so, oder religiös-biblisch wird davon ausgegangen, jeder Mensch ist mit so einer ganz guten Portion Selbstliebe von Geburt an ausgestattet. Ich glaube, Das wurde Menschen auch oft vermittelt, dass man sich darum vielleicht gar nicht groß kümmern muss. Egoismus ist immer da, so gewisse Selbsterhaltungstrieb und so weiter, das ist ja da, aber hat ja eigentlich noch gar nichts mit Selbstliebe zu tun. Und vor allem, wenn ich jetzt nie bedingungslose Liebe von Geburt an erfahren habe oder selbst wenn ich sie erfahren habe, wie kann ich denn dann aber glauben, dass es nun da einen Gott gibt, der mich bedingungslos liebt? Und zwar, dass ich ein bedingungslos geliebtes Kind Gottes bin. Das ist ja nun nicht so einfach. Das muss ich ja erfahren, erspüren. Das kann ja nicht nur reine Theorie in meinem Kopf bleiben, sonst kann ich das auch jemand anderem schwer vermitteln. In bestimmten Phasen, selbst wenn Menschen Kinder Liebe erfahren haben, aber dann, wenn sie das für sich selber entdecken müssen, dann müssen sie auch diese Liebe Gottes ja irgendwo erfahren, erspüren können.
Ja, und ich denke, das ist tatsächlich etwas Erlösendes, wenn Menschen wirklich erfahren und spüren, ja, ich bin bedingungslos geliebt. Es ist deswegen so erlösend, weil in unserer Erziehung wir die Erfahrung machen, dass wir eben nicht bedingungslos geliebt sind, sondern dass unsere Erzieher, die Gesellschaft sehr wohl Bedingungen an uns stellt und dass dadurch unser Selbstwertkonzept in uns sozusagen sich dergestalt ausprägt, dass wir zum Beispiel glauben, ich bin nur dann liebenswert, wenn ich etwas Besonderes leiste oder ich bin nur dann liebenswert, wenn ich besonders beliebt bin. Das heißt, unser Selbstwertkonzept hängt von unserer Erziehung ab. Unsere Erziehung hängt ab von soziellen, kulturellen, moralisch, ethischen, religiösen Normen. Und da liegt der Hase im Pfeffer, dass wir, wenn wir so ein bedingtes Selbstwertgefühl haben, aus unserer Erziehung heraus kommend glauben, wir sind nur dann okay, wenn wir es allen recht machen oder wenn wir eine besondere Leistung erbringen, dann ist diese Rückbesinnung auf die Zusage Gottes, du bist mein geliebtes Kind, du bist von Anbeginn an liebenswert. Also bevor all diese kulturell, soziell, moralisch geprägten Normen an uns herangetragen wurden. Davor gab es diese Zusage Gottes, du bist Ebenbild Gottes, du bist bedingungslos liebenswert. Und dann braucht es manchmal Krisen im Leben, dass Menschen zum Beispiel in ihrer Leistungsfähigkeit durch Krankheit nicht mehr so können und an den Punkt geführt werden. Und jetzt bist du noch wertvoll, wenn du jetzt nicht mehr so, sage ich mal, deine Arbeit so tun kannst wie vorher, wenn du in einer Krankheit bist, wenn du im Ruhestand bist und dann ist oft diese religiöse Rückbesinnung, Religion meint ja, religiere, mich zurückbinden, diese Zurückbindung an diese Erfahrung, an diese Zusage, eigentlich, wenn ich auf die Welt komme, bin ich ein Bündel voller Liebe, ich bin im Kern ein guter Mensch, ich bin liebenswert, ich bin schon erlöst, ich muss mir die Erlösung nicht erst verdienen. Und das kann wirklich auch uns helfen, aus diesen bedingten Selbstwertkonzepten herauszufinden, um freier zu werden, um uns nicht mehr selber unter Druck zu setzen und sozusagen wirklich in uns auch diese Erfahrung von bedingungslos angenommen, geliebt, wertgeschätzt zu sein als Kind Gottes.
Bedingungslos angenommen sein als Kind Gottes. Ja, wahrscheinlich ist das auch etwas, eine Wirklichkeit, der man sich doch irgendwie auch öffnen muss, darf, kann. Aber das muss man selber wahrscheinlich auch tun, dass man sich dem aussetzt, sozusagen dieser Liebe und diesem Licht. Das ist sicher auch eine Voraussetzung oder dieses Moment der Freiheit. Auf der anderen Seite sagen Sie, klar, wir basteln uns im Laufe des Lebens gewisse Selbstwertkonzepte. Sie sind auch durch die Gesellschaft bedingt, durch die Umstände bedingt. Aber wir können ja auch nicht, das ist eine Frage, wie wäre eine gute Erziehung? Die geht ja auch nicht ohne gewisse Bedingungen, weil wir natürlich unsere Kinder auch dahin bringen wollen, dass sie etwas machen, dass sie auch Hindernisse überwinden, dass sie später ihr Leben in die Hand nehmen können. Dann können sie natürlich nicht alles nur laufen lassen und sagen, ja, Schule ist egal und du musst eigentlich gar nichts tun. Das ist natürlich auch nichts. Also diesen Spagat dann sozusagen zwischen du bist geliebt, aber du bist nicht nur geliebt, wenn du das tust. Und dennoch verlangen Eltern ja auch berechtigterweise von ihren Kindern, dass sie etwas tun oder wollen sie auf jeden Fall dahin führen.
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Manchmal ist es wie ein Spagat. Auf der einen Seite ist es so, dass Eltern von ihren Kindern Leistung erwarten, dass sie ausgesprochen und unausgesprochen sich wünschen, dass die Kinder gute Noten bringen und dann entsteht ein Druck und dann werden die Kinder vielleicht zum Notenbringer reduziert. Und wenn wir die Realität in deutschen Schulen anschauen, dann ist es so, dass laut einer Studie 43% unserer Kinder in den Schulen unter permanenten Stress leiden, Leistungsdruck, Erwartungsdruck, dass sie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Verhaltensauffälligkeiten, weil sie so sehr gestresst sind. Und das ist so der Teil, wo auch krankmachend sein kann, dass Kinder das Gefühl haben, sie werden reduziert. Ich werde dann geliebt und angenommen, wenn ich gute Noten habe oder wenn ich besonders toll Klavier spielen kann. Und dann ist eine vermeintliche Förderung, ja, die Eltern sagen, wir meinen es ja nur gut mit dir, damit du es später mal besser hast im Leben, damit aus dir was wird. Aber dann ist es doch so ein gesellschaftlicher Druck im Hintergrund, den vielleicht auch die Eltern erleben und den sie an die Kinder weitergeben. Du musst erst beweisen, du sollst keine Fehler machen, du sollst Leistung erbringen. Und das kann Kindern das Gefühl geben, ich bin so, wie ich bin, noch nicht in Ordnung. Und es beginnt nicht erst in der Schule, sondern auch schon im Kindergarten. Es gibt Studien an Kindergartenkindern, die belegen, dass Kindergartenkinder viermal häufiger negative Rückmeldungen als positive Rückmeldungen bekommen. Du bist zu laut, mach das nicht so, hör auf, du quengelst immer herum, du gehst mir auf die Nerven. Das heißt, Kinder werden ganz früh in eine Art Kritikkultur hinein erzogen, dass sie sehr kritisch beäugt werden. Und was, glaube ich, fehlt, ist so ein natürliches Wertschätzen. Kinder sind ein Geschenk des Himmels. Und manchmal vergessen wir das, dass unsere Kinder Geschenke des Himmels sind und dass wir so gut dran tun, uns zurückzubesinnen. Wie gut ist es doch, dass wir unsere Kinder haben dürfen, dass wir miteinander sein dürfen. Wie wichtig ist es, eine gute Zeit zu haben, dass wir wirklich auch wieder die Beziehung sozusagen in den Vordergrund stellen. Also Erziehung geht nicht ohne eine Beziehung. Und Beziehung im Kern braucht dieses, ich werde gesehen als der, der ich bin. Also ich werde gesehen als der Junge oder das Mädchen, das ich bin, mit meinen Möglichkeiten auch mit meinen Grenzen. Und ich werde grundsätzlich akzeptiert. Und dass auch Kinder in der Schule dann gut lernen, wenn sie eine gute Beziehung zum Lehrer haben, wenn der Lehrer sie mag. Also ich glaube, es braucht immer dieses Momentum, dieses, bin ich gemocht, bin ich angenommen, mag man mich so, wie ich bin. Und dann entspannt sich ein Kind und ein Jugendlicher und kann sich besser entfalten. Und ich glaube, da gibt es eher ein Defizit in diesem Bereich von uns gegenseitig anzuerkennen, wertzuschätzen, uns das Gefühl zu vermitteln, wie schön es ist, dass du da bist. Und natürlich ist das alles eingebettet in eine Lebenswirklichkeit, wo Eltern unter Stress leiden, wo sie beruflichen Anforderungen ausgesetzt sind, finanziellen Nöten. Und dieser Stress pflanzt sich dann aber sofort auf die Kinder. Und sobald die irgendwie nicht so funktionieren, wird es dann eng und schwierig. Und es beginnt eigentlich damit, dass die Eltern auch wieder schauen, wie sehr leide ich unter Stress? Was macht mir Stress? Wieso habe ich so einen hohen Druck? Was hat es vielleicht mit meinem Selbstkonzept zu tun? Mit meinem Anspruch, den ich an mich selber habe und den ich vielleicht indirekt an meine Kinder weitergebe, mit dem Vorwand, ich will ja nur das Beste für dich. Und ich glaube, es täte uns allen gut, wieder eine neue Entspannung hineinzubringen in unsere Familien, in unsere Beziehungen, Druck rauszunehmen, damit wir leichter, freudvoller, genussvoller miteinander sein können.
Eine neue Entspannung in unser Leben hineinbringen, in unsere Familien. Ja, das mag sicher ein guter Anker sein, den man auch mitnehmen kann. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Tischinger, er ist Chefarzt der Adula-Klinik, einer psychosomatischen Fachklinik in Oberstdorf. Außerdem Buchautor. Zum Beispiel hat er zuletzt geschrieben das Buch über Selbstliebe, Wege der inneren Heilung im Herder Verlag, und außerdem ist er Diplom-Theologe. Und wir sprechen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über das Thema Du denkst ja nur an dich, gesunde Selbstliebe oder Egoismus. Ja, da sind wir auch schon bei der Kernfrage, Herr Dr. Tischinger. Haben Sie denn von Patienten auch schon häufiger diesen Satz oder die Frage gehört, sich selbst lieben, darf man das denn überhaupt? Und wie würden Sie gesunde Selbstliebe eben von Egoismus abgrenzen?
Ja, genau diese Frage, Selbstliebe, darf man das überhaupt? Das ist im Prinzip im Kern das, was die Patienten zu uns führt, dass sie verunsichert sind. Was heißt denn, mich gesund selbst anzunehmen, mich zu mögen, mich zu bejahen, mich zu lassen, mich nicht mehr ständig zu kritisieren, mich nicht immer selber unter Druck zu setzen? Also letztendlich sind die Symptome von Erschöpfung, von Depression, von Angst, von Essstörung, sind oft Ausdruck von einem darunterliegenden Mangel an Selbstachtung. Akzeptanz, Selbstwertschätzung, Selbstfürsorge, Selbstliebe. Und wie ist praktisch diese Unterscheidung zwischen einer gesunden Selbstliebe und Egoismus? Eine gesunde Selbstliebe zeichnet sich dadurch aus, dass ein Mensch mit sich selber in Verbindung ist. Also eine friedvolle, wertschätzende Beziehung zu sich selber hat. Also dass er sich selber kennt, dass er sich selber mag, dass er selber mit sich im Reinen ist, dass er von ihm so eine Ruhe und eine Zufriedenheit ausgehen kann. Ein egoistischer Mensch hingegen ist jemand, der eine Mangelphilosophie hat und denkt, ich will noch mehr, ich brauche noch mehr, es genügt noch nicht. Wie kann ich andere dazu bringen, dass sie mir nütze sind? Wie kann ich sozusagen andere kontrollieren? Also ein Egoist kommt eher von einer Mangelphilosophie, ein selbstliebender Mensch von der Haltung der Fülle her. Und wir erkennen den Unterschied eines egoistischen und eines selbstliebenden Menschen vor allem daran, wie wir uns in seiner Nähe fühlen. In der Nähe eines egoistischen Menschen bekommen wir so den Eindruck, der will uns manipulieren, der will mich nur benutzen für seine eigenen Zwecke, der denkt nur ich am ichesten. Ich fühle mich unwohl in seiner Nähe. In der Nähe eines selbstlebenden Menschen spüre ich, dieser Mensch nimmt mich an, so wie ich bin. Der akzeptiert mich, der schraubt nicht an mir herum, der will mich nicht verändern, sondern der gibt mir das Gefühl, du bist, so wie du bist, in Ordnung. So wie du bist, mag ich dich. Und das kann dieser selbstliebende Mensch deswegen ausstrahlen, weil er das in sich selber trägt. Also wir können nichts anderes geben als das, was wir in uns haben. Und wenn wir in uns eine friedliche, wohltuende Beziehung zu uns selbst haben, können wir auch friedliche, wohltuende Beziehungen zu anderen Menschen herstellen.
Eine friedliche, wohltuende Beziehung zu sich selbst, sozusagen als Schlüssel einer gesunden Selbstliebe. Also das meint eben hier nicht nur jetzt ich im den lieben langen Tag entlang und Sie sagen, das macht sich ja auch bemerkbar. Man merkt es einem Menschen an, ob dieser Mensch aus einem Mangel heraus einem gegenübertritt und diesen Mangel durch einen selber vielleicht ausgleichen möchte, indem er an Ansprüche an einen stellt oder einen kontrollieren möchte oder was auch immer. Oder ja, ob jemand eine Ruhe ausstrahlt und irgendwo mit sich eins ist. Wobei, das sind natürlich jetzt auch immer Ideale und wahrscheinlich müssen wir nicht bestürzt sein, wenn wir das Gefühl haben, oh ja, so bin ich ja gar nicht immer. Immer können wir wahrscheinlich auch gar nicht so sein, oder Herr Tischinger?
Genau, letztlich heißt ja dieses Buch Der Weg zur inneren Heilung. Es ist die Aufgabe, uns jeden Tag auf diesen Weg zu machen. Ja, dass wir jeden Tag neu sozusagen daran interessiert sind, quasi mit uns verbunden zu sein. Ich mache mal ein Beispiel, wenn wir in der Früh aus dem Haus stürzen, voll gestresst mit dem Auto durch den Verkehr hetzen, dann hupen wir, dann sind wir im Büro und sind eigentlich schon in Anspannung. Und dann ist es so, dass wir gar nicht mehr mit uns in Verbindung sind, dass wir gar nicht mehr bei uns sind, sondern außer uns vor Stress, vor Belastungen. Und das Wichtige ist, dass wir sogar immer wieder mit uns in Verbindung sind, dass wir uns spüren, dass wir bei uns zu Hause sind, dass wir uns Momente des Innehaltens gönnen, zur Ruhe kommen, der Stille, zu schauen, wie geht es mir gerade, was brauche ich gerade, was macht mir gerade Druck. Also sogar, dass wir uns selbst auch immer wieder Aufmerksamkeit schenken. Aufmerksamkeit ist ein kostbares Gut. Gerade in der digitalen Zeit wird durch Medien wie übers Handy vermittelt, die Aufmerksamkeit ständig nach außen gezogen. Irgendwelche Push-Up-Mitteilungen kommen an, E-Mails, SMS, WhatsApp-Nachrichten. Das heißt, ich bin in der Aufmerksamkeit immer außer mir und ich verliere mich so in den Nachrichten dieser Welt, in den Messages und ich bin gar nicht mehr bei mir. Also ein selbstliebender Mensch würde zum Beispiel auch den Konsum im Internet für sich prüfen. Was tut mir gut? Bin ich zu viel online? Ist es nicht wohltuend, einfach mal auszuschalten, wegzulassen, gerade jetzt in der Fastenzeit, das als Experiment zu nutzen, mal einfach Zeiten ohne dem Handy zu verbringen, um mehr Zeit mit mir selber zu haben, ja, dass ich nicht www, World Wide Web, weit, weit weg von mir bin, sondern mit mir in Verbindung. Das heißt, ich schenke mir wieder Aufmerksamkeit, ich interessiere mich dafür, wie es mir geht, was ich gerade brauche, ob ich meinen Körper vielleicht Entspannung brauche, ob mir ein Spaziergang gut wird, ob ich mehr Schlaf bräuchte, ob ich gut genug mich ernähre. Das heißt, immer wieder auch eine gute Selbstfürsorge zu betreiben, Und das geht dann, wenn ich auch ausbalanciert bin, genug Zeit auch mir selber zukommen lasse und nicht eben zu viel Medienkonsum betreibe oder zu viel Aktivitäten mache, wo ich dann gar nicht mehr zur Ruhe komme.
Du denkst ja nur an dich, gesunde Selbstliebe oder Egoismus. Ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Tischinger. Er ist Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf. Mein Name ist Anjuta Engert und ich darf auch Sie einladen, die Sie uns zuhören, sich mit Ihren Fragen, mit Ihren Anliegen zu Wort zu melden. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es viele. Wo ist oder wie komme ich mit welchen Impulsen vielleicht auch zu einer gesunden Selbstliebe? Was kann mir da wieder jeden Tag neu helfen? Bei mir selber zu sein oder aus diesem bei mir selbst sein, in meiner eigenen Seele sein, dort auch, wo auch Gott wohnt, mir und ihm dort zu begegnen, aus dieser Fülle heraus dann den Tag zu gestalten und das nicht zu verwechseln mit Egoismus, der sich durch einen Mangel bemerkbar macht und auch den vielleicht manchmal aggressiven Wunsch, diesen Mangel ausgleichen zu müssen, unbedingt. Wie geht es Ihnen mit diesem Thema, vielleicht auch gerade in christlichen Kreisen? Wie nehmen Sie das wahr? Wird auch gut für sich selbst gesorgt oder wie steht es mit der gesunden Selbstliebe? Rufen Sie uns an unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517 008 008. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Du denkst ja nur an dich, gesunde Selbstliebe oder Egoismus. Mein Name ist Anjuta Engert, ich bin im Gespräch mit Dr. Michael Tischinger. Er ist Chefarzt der Adula Klinik in Oberstdorf, einer psychosomatischen Fachklinik. Ja, und da haben uns tatsächlich schon einige Anrufer erreicht. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Sie ist im Auto unterwegs, Helga Miriam aus München. Ich freue mich, dass wir Sie jetzt hier hören. Ich hoffe, auch neben dem vielen Rauschen auch noch Sie hören.
Ja,
Hallo?
ich grüße. Ja, hallo?
Ja, wir
Hören
hören
Sie
Sie weiter
mich?
nur. Wir hören
Ja.
Sie mit viel
Ja,
Hintergrund.
ganz herzlichen Dank an Michael. Michael, ich denke, du weißt, wer Helga Miriam ist.
Ja, ich kenne dich sehr gut und ich mag dich sehr. Schön, dich zu hören, Helga Miriam.
Ja, guten Morgen. Der Tag fängt ja schon großartig an, dich zu hören im Radio. Und ich möchte dir nochmal sagen, wie gut es mir getan hat, auch die Fülle in sich selber haben zu dürfen. Das war nämlich das, oder das war der Schlüssel, aus dem Loch herauszukommen, auch als Christin, so wie ich bin, zu erkennen, dass Gott uns so liebt, wie wir sind. Und das vom ersten Tag im Bauch der Mama. Und ja, das hat mich halt so gestärkt, dass ich gesagt habe, ich muss einfach anrufen, versuchen, ob ich durchkomme. Ja, und ich
Schön.
werde gerade Großmutter, erlebe lauter werdende Mütter um mich herum und ich werde den Müttern die CD schenken. Es ist so großartig zu wissen, dass wir das dürfen, egal aus welchem Glaubensrichtung wir kommen.
Ja.
Ja, das hat
Wunderbar,
mir
vielen
sehr.
Dank.
Ja. Darf ich kurz was dazu sagen?
Ja, gerne,
Also
bitte.
Helga Miriam und ich, wir kennen uns und ich freue mich zu hören, dass du jetzt Großmutter wirst und für mich ist es ein Geschenk, solche Großmütter zu haben wie du, die ihren Enkelkindern genau das von Anfang vermitteln. Ich bin gesegnet, deine Großmama sein zu dürfen und du bist ein Segen für diese Welt. Und das sind die Großmütter ganz, ganz wichtig, weil manchmal sind die Mamas und Papas so sehr im Stress. Die sind in einer Lebenssituation, wo sie sich freuen über die Kinder und gleichzeitig so sehr eingespannt sind. Und wie können sie den Kindern genau diese Botschaft vermitteln? Und da sind diese Großmütter, solche wie Helga Miriam, einfach ein Segen und so wichtig, weil die sind irgendwie noch näher dran oder wieder näher dran an diesem Geschenk des Lebens, dass sie spüren, ich kann diesem Kind sagen, wie sehr ich mich beschenkt fühle durch sein Kommen und wie gern ich seine Mama oder seine Großmama bin. Und von daher Glückwunsch und ich freue mich, dass du Großmutter bist. Und allen Großmüttern wünsche ich, dass sie ihren Enkelkindern das sagen können: Du bist ein Segen für die Welt und ich bin gesegnet, deine Oma, dein Opa sein zu können. Und das ist so, so wertvoll und so wichtig.
Vielen Dank. Ganz toll, dass Sie angerufen haben, dass Sie uns das hier heute mitgeteilt haben, wie Ihnen das gegangen ist und wie wichtig das ist, dass wir das weitergeben können, dieses, ja, Mensch, heute wieder neu erfahren, fühlen zu dürfen. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, so wie ich bin, und das auch weitergeben zu dürfen, zu können, immer wieder neu an die Kinder, an die Enkelkinder und so weiter, auch im Umkreis. Vielen Dank und alles Gute nach München. Und weiter geht es ins Ruhrgebiet, und da darf ich jetzt Herrn Schenk aus Oberhausen begrüßen. Schön, dass Sie hier angerufen haben. Grüß Gott.
Schönen guten Morgen, Frau Engel, und schönen guten Morgen, Herr Dr. Tischinger. Es geht mir darum, dass ich dieses Thema etwas erweitern wollte, und zwar auf den Begriff Beziehungslehre. Das würde ich gerne in den Kindergärten, Schulen und auch in Elternabenden und so weiter bekannt wissen. Denn wie die Vorrednerin sagte, wir stehen in Beziehung zu Gott von dem ersten Augenblick an, der Samenspende, bis eben zum Tod. Und von daher sollte man das irgendwie mal im ganzen Leben beleuchten. Mhm.
Ja.
Dankeschön.
Ich würde gerne was dazu sagen, und zwar haben Sie einen wesentlichen Punkt angesprochen, Beziehung. Was ist denn Liebe anderes als Beziehung? Wir vermeintlich denken wir, Liebe ist ein Gefühl, ein Gefühl von Schmetterlingen im Bauch, aber letztlich ist Liebe das Ja zur Beziehung. Ja zur Beziehung zu Gott, das ist die Gottesliebe. Ja zur Beziehung zu meinem Nächsten, das ist die Nächstenliebe. Ja zu der Beziehung zu mir selber, das ist die Selbstliebe. Also diese Beziehungslehre braucht dieses dreifache Ja, ich bin in Beziehung und ich bin gerne in Beziehung mit der Beziehung zu Gott, zum Nächsten und zu mir selber, und ich pflege diese Beziehung. Es ist mir wichtig, dass ich da verbunden bin, dass ich in Kontakt bin. Und dann ist Liebe einfach dieses tagtägliche mich sorgen, dass diese Beziehung gepflegt werden in alle drei Richtungen. Und da, glaube ich, ist Beziehungslehre ein sehr, sehr wichtiges Wort, ein Zauberbegriff sozusagen.
Ja,
schönen Dank. Alles Gute Ihnen. Danke für diesen Einwurf und für diese Idee. Und ja, hoffen wir, dass es einfach auch immer weitere Kreise zieht. Alles Gute Ihnen nach Oberhausen, Herr Schenk. Und weiter geht's wieder nach München. Und da bin ich jetzt verbunden mit einer Frau. Ich grüße Sie.
Ja, hallo. Hier ist aus München. Ich kenne Dr. Tischinger vor 10 Jahren, habe ein Gespräch mit ihm geführt. Ich kenne auch die Klinik. Das ist ein wunderbarer Ort. Und ich möchte einfach nur sagen, ich habe mich gerade jetzt um 10:30 erst zufällig und hörte von dem Buch, wenn Sie etwas sagen könnten, Auf dem Weg zur inneren Heilung. Also es ist auch immer wieder ein Problem. Dr. Tischinger hat auch gerade diese Selbstliebe an dritter Stelle genannt. Also er hat gesagt, ja zu Gott, dann zum anderen und dann zu mir. Da habe ich eine gewisse Schwierigkeit, dass man ja nicht zuerst bei sich selber ist, sondern zuerst beim anderen. Und ich habe damals auch gelernt vor 10 Jahren, dass Menschen mit Problemen, dass das schwierig ist, diese Dinge zu sehen und zu sagen, das ist jetzt das Problem des anderen. Das ist jetzt nicht mein Problem. Und mein Problem ist dann ganz anders. Und da muss ich mich dann auch distanzieren in entsprechender Weise und erstmal bei mir selber sein. Ja, was ist jetzt eigentlich los? Und das ist ein Thema auch in den Themen in der Klinik, so was ich da so kennengelernt habe. Also ich wäre froh, wenn der Dr. Tischinger Michael dazu etwas noch sagen könnte, weniger beim anderen zuerst, sondern zuerst mal bei mir, damit ich mich selber mehr liebe und dann bin ich auch eine andere Ausstrahlung für andere. Vielleicht können sich andere ja auch dann positiv dann einschwingen, und es sind auch schwerwiegende Probleme in unserer Zeit. Ich bitte also vielleicht, dass man das Buch mal erwähnt. Ich habe eben gerade vor 5 Minuten nicht eingeschaltet. Also Michael, herzlichen Dank. Die Stimme war sehr angenehm zu hören und das hat mir jetzt richtig gut getan, die paar Sätze, die du gesagt hast, Michael Dr. Tischinger.
Ja, Danke für deine Rückmeldung. Und ich möchte gerne noch etwas sagen. Es heißt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht anstatt deines Selbst, nicht mehr, sondern das Wie ist quasi das Maß, wie du dich selbst liebst. In dem Maß kannst du auch wirklich einen Nächsten lieben. Und von daher stimmt es. Es beginnt immer wieder damit, wie sehr bin ich mit mir selber in Verbindung? Wie sehr habe ich ein Interesse für mich? Wie sehr habe ich einen Kontakt zu meiner Seele? Wie sehr ist es in mir auch friedlich oder bin ich in Konflikten und immer wieder auch in Verbindung mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Wünschen, mit meinen Gefühlen zu sein. Und in Beziehung zum anderen ist es dann, wie du auch gesagt hast, wichtig zu gucken, wenn mir da was entgegenkommt, was löst es an Resonanz in mir aus, was ist der Teil, der dem anderen gehört und wo gehe ich in Resonanz, weil das in mir etwas Wichtiges berührt. Und so dieses gegenseitige Wohlwollen, das Interesse nach innen, aber auch das Interesse nach außen zu haben, dann ist es wie so ein Spiel, nicht ein Kampf, so gegen, sondern sowohl als auch. Und es hat immer damit zu tun, dass ich erstmal so nach innen fühle, nach innen spüre, mich nach innen hinein interessiere. Und das üben wir in der Adweiler Klinik, genau, immer wieder diesen Kontakt zu sich selber fühlen und von da heraus, was nehme ich wahr, von da heraus zu antworten. Und antworten ist nicht reagieren, sondern ist wirklich mit einer Bewusstheit auf das zu eine Antwort zu geben auf das, was ich gehört habe. Aber ich muss erstmal mir selber zuhören, so quasi selber schauen, was ist da in mir, um auch mir eine gute Antwort zu geben. Ja, also das Wechselspiel, also nicht eine Reihenfolge, erstens, zweitens, drittens, sondern es ist wirklich dieses Spiel und es ist eine Gleichwertigkeit zwischen diesen Aspekten Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe und nicht das eine ist höher oder das andere ist niederwertig.
Ja, danke schön, dass Sie angerufen haben. Ich darf Sie da auch nur einladen, sich das, was Sie vielleicht verpasst haben und wo es genau auch eben darum ging, also um die Gleichwertigkeit und um diese grundlegende Selbstliebe, überhaupt erstmal das sich wohlwollende Anblicken, da können Sie wirklich das noch nachhören, sei es heute in der Nachtwiederholung um 23 Uhr oder Sie haben auch die Möglichkeit im Podcast-Angebot dann sich diese Sendung noch einmal in der vollen Länge herunterzuladen und ungestört auch anzuhören. Und das Buch, um das es ja hier auch geht, das Herr Dr. Tischinger geschrieben hat, das ist eben das Buch, das heißt Selbstliebe, Wege, Weg der inneren Heilung und ist im Herder Verlag erschienen. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, Sie können uns gerne noch anrufen unter der 089 517 008 008. Erreichen Sie uns hier in der Gesprächsrunde, erreichen Sie Herrn Dr. Tischinger mit dem Thema Du denkst ja nur an dich, gesunde Selbstliebe oder Egoismus. Ja, in welchem Verhältnis sollen Selbstliebe und Nächstenliebe denn zueinander stehen? Und wenn wir so Christen sind, dann kommt uns ja auch gerne gleich das Moment und diese Aufforderung der Selbstverleugnung in den Sinn. Ist das dann nur was für Fortgeschrittene in Sachen Selbstliebe? Also verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach?
Also diese Aufforderung im Neuen Testament, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, kann, glaube ich, nur auch in Verbindung mit dem zweiten Satz, der dann noch kommt, gut verstanden werden. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wir sind sonst in Gefahr, das Wort Selbstverleugnung missverständlich zu interpretieren, dass wir meinen, Selbstverleugnung ist das Gegenteil von Lebensfreude. Selbstverleugnung bedeutet, dass ich es mir schlecht gehen muss, dass ich meine eigenen Gefühle, meine Bedürfnisse verneinen muss. Und so hat es Jesus nicht gemeint, sondern er bietet an, sozusagen, dass da, wo wir eng werden, weil wir uns nur noch um uns selber drehen, dass er so quasi diese Verbindung an, wieder dein Leben wird dadurch gerettet, dass du dich nach außen beziehst, dass du quasi in Verbindung mit mir bist. Du bist schon erlöst. Du musst dir nicht die Erlösung selber verdienen, sondern vertraue, gebe dich mir hin, sei demütig. Also diese Verbundenheit, dass da sozusagen außerhalb von mir etwas ist, was mich schon erlöst hat. Und das ist das, was uns befreit. Und dadurch sind wir errettet. Und der Meister Eckhart, ein Mystiker, sagt es auf seine Weise. Er sagt, suche dich und da, wo du dich findest, lasse dich. Das heißt, dass wir so quasi von uns wieder ablassen können, dass wir uns gar nicht zu, sagen wir in gewisser Weise, zu verbissen ernst nehmen, sondern dass wir mit einer gewissen Leichtigkeit, mit dem Vertrauen leben können und damit nicht so um uns Ego kreisen müssen und immer wissen, da ist etwas, da ist jemand, der für mich ist, der mich ins Leben gerufen hat und der deswegen ein Ja zu mir hat, und dann kann ich mich darauf beziehen, und das ist sozusagen dieses von sich selbst absehen können, und das ist so diese positive Bedeutung, also nicht selbst verleugnen im Sinne von Selbstverneinung, sondern mich selbst lassen können, selbst also sagen wir mal, selbst gelassen zu sein und nicht selbst verbissen sein zu müssen. Und das ist, glaube ich, so diese Erlöstheit der Christen, die immer auch so quasi von anderen auch angefragt wird: Wie leben denn die Christen? Sind sie denn erlöst? Sind sie denn gelassen und freudvoll, oder sind sie eher verbissen? Und das, glaube ich, ist die Chance, wenn wir selber uns immer wieder mal auch gelassen betrachten können, in diesem Wissen, dass wir uns hingeben dürfen, dass wir aufgehoben sind. Das ist für mich die eigentliche Bedeutung dieser Botschaft, dieses eben sich selbst verleugnen dürfen, weil ich selbst sozusagen nicht um mich kreisen muss, sondern mich hingeben darf, demütig, dienend im Leben stehen darf.
Ja, sehr schön. Diese Erklärung der Selbstverleugnung, also selbstgelassen sein zu können, aber natürlich auch aus dem Moment des selbst sich angenommenen Wissens und sich selber auch annehmens und eben nicht in sich gefangen zu sein, ja, wie in einem Gefängnis, sondern den Blick eben nach außen richten dürfen, befreit sein dürfen von eigenen Zwängen vielleicht auch. Ja, gehen wir weiter in die Runde. Da hat sich gemeldet die Frau Liewald aus Thüringen. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, grüß Gott. Ich habe ein Problem bei dem ganzen Vortrag, und zwar möchte ich zwei Dinge etwas einschränken, zumindest von meiner Warte. Und zwar, eine Mutter wird sich immer zurücknehmen und wird das Ego immer zurückstecken, wenn die Kinder, ja, einfach mehr geschützt sein müssen oder in Gefahr sind oder auch im Leben vorwärts kommen müssen, man muss sie. Das Zweite ist, dass ich diese Einschränkung bringe, bei man muss, man ist angenommen von Gott und man kann so bleiben. Man ist ja schon erlöst. Da würde ich sagen, dann haben wir doch keinen Anreiz mehr, uns besser zu machen oder etwas zu lassen, weil wir nicht die Besten sind.
Ja, schön, dass Sie diese Fragen stellen. Ja. Geben Sie weiter an den
Ja, vielen Tischen. Dank. Ich finde es ganz spannend und schön, dass Sie da auch so den Mut haben, so ein bisschen auch noch kritisch hinter zu fragen. Und jetzt zu diesem Aspekt der Mutterliebe. Ich glaube, es ist abhängig vom Alter des Kindes, wie sehr auch eine Mutter tatsächlich so eigene Bedürfnisse immer wieder auch zurückstellen muss, um für das Wohl des Kindes zu sorgen. Und je kleiner das Kind ist, desto mehr ist es auch so, dass die Mutter sozusagen eigene Schlafbedürfnisse, eigene sozusagen selbstversorgliche Bedürfnisse immer wieder hinten anstellen muss, weil dieses Kind so sehr auf die Fürsorge der Mutter angewiesen ist, gestillt zu werden, gewickelt zu werden. Und das ist tatsächlich so, dass das am Anfang sehr, sehr eng ist, diese Verbundenheit. Aber zur Mutterliebe gehört dann auch, je größer das Kind wird, ist auch mehr sozusagen auch freizugeben, ist loszulassen, ist nicht als seinen Besitz zu betrachten. Ich mache mal ein Beispiel. Einer meiner Patienten hat gesagt, ja, meine Mutter hat mich so geliebt wie eine Brosche. Also ich war immer ihr Stolz. Also ich wurde deswegen so herumgezeigt, so als Junge und auch als junger Erwachsener oder als Mann immer noch, du bist mein Sonnenschein, du bist meine Brosche. Und sie hat so mit mir geglänzt, und es hat diesen Mann auch in einer gewissen Weise verletzt, weil er sich da benutzt gefühlt hat. Also er sich da nicht mehr freigegeben gefühlt, sondern wurde wie so symbiotisch in einer engen Beziehung gehalten. Das heißt, je größer, je älter unsere Kinder werden, desto wichtiger ist es, dass sozusagen auch die Mutter sozusagen immer wieder auch diese eigene Selbstliebe auch in den Vordergrund rückt und das Kind damit so quasi auch ein Stück Freiraum bekommt, Entwicklungsmöglichkeit. Und das ist so das Besondere in dieser Entwicklung, dass die Mutter-Kind-Beziehung eben wirklich eine große Entwicklung in sich trägt. Ja, und das Zweite, was Sie angesprochen haben, ja, wenn wir jetzt sozusagen schon gut genug sind, dann müssen wir gar nicht mehr die Besten werden oder uns gar nicht mehr anstrengen. Ich glaube, erstmal entspannt sich in uns etwas, wenn wir wirklich das für möglich halten, dass ich nicht der Beste sein muss, dass ich nicht eine besondere Leistung vor Gott erbringen muss, um zu genügen. Das heißt, dass Gottes Zusage wirklich ist, du bist mein geliebtes Kind, und da können wir durchatmen, erstmal entspannen, ja, ich bin so, wie ich bin, schon gut genug, weil wenn wir das nicht glauben, wenn wir sozusagen glauben, ich bin noch nicht gut genug, ich müsste noch mehr leisten, ich müsste noch besser werden, dann sind wir permanent in einer Grundanspannung und kommen nicht zur Ruhe. Und dann sind wir eher Getriebene. Und das ist ja, was manchen Christen vorgehalten wird, dass sie gar nicht freudvoll erscheinen, sondern dass sie so eher so rastlos getrieben sind, so unter einem hohen moralischen Druck zu stehen scheinen und die Freude ihnen verloren geht. Und letztlich ist die Botschaft des Evangeliums eine frohe Botschaft, und die frohe Botschaft ist wirklich erstmal, du bist zu 100% angenommen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht entwickeln und entfalten dürfen und auch Freude daran haben, auch unsere Fähigkeiten der Welt zur Verfügung zu stellen und auch uns auszuprobieren und für die Welt da sein zu wollen, dass wir freudvoll das erfahren, dass andere Menschen durch uns leben. Also Selbstliebe heißt nicht, ich drehe nur mich um selbst, sondern schafft die Voraussetzung, dass ich auch weiß, ich kann das Leben empfangen, in dem sich andere Menschen, Mutter, Vater, in den Dienst haben nehmen lassen und andere leben durch mein Dienen. Also das heißt, ich bin für andere auch wertvoll, weil ich mich in den Dienst nehmen lasse. Aber mein Selbstwert hängt nicht davon ab, wie viel ich leiste, sondern mein Wert ist unabhängig davon, und dann kann ich das aus einer Leichtigkeit, aus einer Freude heraus tun, mich dienend in den Dienst stellen zu lassen, und dann bin ich frei und erlöst und nicht gezwungen, ich muss erst noch was beweisen. Das ist, glaube ich, so meine Haltung, dass natürlich wir uns entwickeln und Potenziale entfalten sollen, nicht stehen bleiben müssen, aber dass wir das aus einer Haltung der Entspanntheit heraus tun dürfen und nicht aus einem Druck, ich muss erst noch was beweisen.
Ja, okay. Frau Lübeck. Ich bin 77, bin ein super fröhlicher Mensch, habe mich aber immer, ja, ich war ein ungewünschtes Kind, habe das mein Leben lang gemerkt, habe immer mein Bestes geben müssen. Jetzt habe ich anders handeln wollen, habe meine Kinder bei Zeiten losgelassen und sie sind ins Unglück gerannt. Was macht man da? Ich habe mich quasi, ja, ich wollte keine Glucke sein. Ich wollte die Freiheit, die ich nicht hatte, meinen Kindern geben. Aber jetzt sehe ich, auch heute noch sind sie meine Kinder, und ich leide darunter, weil ich nicht mehr helfen kann. Weil sie an für sich diese ganze schöne Zeit der Jugend, die ich ihnen eigentlich gegeben hatte, mit Frohsinn und trotzdem arbeiten wie die Verrückten. Aber jetzt, wo ist der Glauben noch? Und da kann ich mir noch so viel Mühe, sie sind nicht mehr ansprechbar. Und das kann ich nicht mehr weitergeben. Und darunter glaube ich, ich weiß nicht, das Ich ist eigentlich das Wenigere. Was habe ich falsch gemacht, frage ich mich jetzt.
Aber da muss man vielleicht unterscheiden, auch das gehen wir weiter an Herrn Dr. Tischlinger, der Glaube ist ja jetzt hier nochmal, ja, das ist ja natürlich in die Freiheit jedes Einzelnen gestellt.
Also vielen Dank für Ihre sehr persönliche Mitteilung. Ich habe zwei Gedanken dazu. Das eine ist, wenn unsere Kinder erwachsen sind, dann ist es tatsächlich so, dass wir in einer gewissen Weise ihnen nicht mehr helfen können, dass wir sie selber ihr Leben gestalten und dass wir sie aber der Fürsorge Gottes anvertrauen dürfen. Das heißt, das eine, was ich Ihnen sehr wünsche, ist, dass Sie immer wieder sie segnen, dass Sie Gott um den Beistand für Sie bitten, dass Sie sie in die Hände Gottes überantworten und sagen, ich kann es nicht mehr tun, aber lieber Gott, sei du mit ihnen, sei du ihnen nahe im Glück und im Unglück, und dass Sie wirklich Ihren Segen Ihren Kindern geben und ihnen einer großen Freiheit. Das ist das, was Sie für Ihre Kinder tun können. Das zweite ist, wenn Sie sagen, was habe ich falsch gemacht, dann ist das eine Frage, die eher anklagend ist. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe vielleicht zu wenig, zu viel gemacht. Und diese Selbstanklage, da ist es so, dass wir hinschauen dürfen und manchmal sind wir da sehr, sehr unbarmherzig mit uns und klagen uns an und machen uns verantwortlich für so vieles und meinen, nicht gut genug gewesen zu sein. Und ich glaube, wir haben einen Gott der Barmherzigkeit und dass wir in uns auch barmherziger mit uns selber sein dürfen und wir uns nicht sozusagen permanent anklagen müssen, sondern barmherzig mit uns sein und sagen, ich habe das, was ich konnte, getan und gegeben und jetzt darf ich mit mir selber auch barmherzig und freundlich sein. Und was ist das, was Sie für sich jetzt auch Gutes tun dürfen, dass Sie für sich selber auch ein gutes Leben haben dürfen? Und das wird auch Ihre Kinder sozusagen eine Wirkung haben, wenn Sie spüren, die Kinder, ja, die Mama guckt gut nach sich selber, die Mama sorgt für sich selber, die Mama schaut auch liebevoll auf sich selber. Das wird Ihnen gut tun und das wird auch Ihren Kindern gut tun. Also deswegen wünsche ich Ihnen sehr, dass Sie da, wo Sie sich noch anklagen, dass Sie da barmherzig sein dürfen mit sich selbst.
Ja, danke Frau Mühlberger für Ihren Anruf und hier auch ganz wichtig, so kritisches Hinterfragen. Ja, wenn das nicht kommt, dann kann auch nicht das Gute sich so gut zeigen, sage ich jetzt mal. Und weiter geht's jetzt noch mit einer Hörerin, eine Hörerin aus dem Saarland, glaube ich, die wir jetzt auf Sendung nehmen. Sind Sie, hören Sie uns?
Ja.
Ja, Sie sind dran. Ich grüße Sie.
Ich wollte fragen, Sie hatten in Ihrem Vortrag gesagt, dass im Kindergarten das Selbstwertgefühl schon ein bisschen geschädigt wird. Und wie finden Sie denn die Kinderkrippe?
Also es ist so, dass es wichtig ist, dass die Kinder gerade je jünger sie sind, eine konstante Bezugsperson haben, die wirklich in dieser Verbindung haltgebend ist und unterstützend ist und für das Kind wirklich ein Hort der Zuflucht ist. Und zunächst ist, denke ich, die Mutter die Person, die das sein kann und auch der Vater. Und dann wünsche ich in dieser Zeit, wo wir leben, wo viele Kinder auch dann in Kinderhorts gehen, dass auch da es günstig ist, dass dann beständige Bezugspersonen da sind und die auch geschult sind sozusagen in der Beziehungsgestaltung, dass sie eben darum wissen, wie wichtig ist, dass sie für diese Kinder eine verlässliche, wohlwollende Beziehungskonstanz darstellen. Das brauchen Kinder je kleiner, umso wichtiger. Ja, und deswegen ist Beziehung viel wichtiger als Erziehung. Und dass da nicht eine Frühförderung und schon ein Leistungsdruck da hineingebracht wird, ja, sondern dass es wirklich um dieses Aspekt der Beziehung geht und dass das Wesentliche auch in Kinderkrippen ist, dass da Kinder gute, haltgebende Beziehungen erfahren.
Ah ja, ich denke halt, wenn das Kind, sagen wir mal, ich kenne jetzt eine Familie, dass die Mutter macht viel für sich selbst und das Kind kommt oft zu der Oma, dann zur nächsten Oma, dann zur Tante, also zu vielen, vielen Personen und das finde ich halt nicht so ganz gut.
Ja. Also wie ich gesagt habe, es ist günstig, wenn so eine Beziehungskonstanz da ist. Ich weiß, es gibt Lebenssituationen, wo das oft schwierig ist, wo äußere Umstände das nicht leicht machen, wo das ein Ideal ist und das Ideal ist auch nicht immer zu erreichen. Aber ich glaube, es ist schon gut, dass ein Kind weiß, ich bin angenommen und ich bin gewollt. Und wenn es, warum auch immer, eine Notwendigkeit gibt, dass es verschiedene Bezugspersonen ist, ist es umso wichtiger, dass dieses Kind spürt und weiß, nicht ich bin falsch oder ich bin verkehrt, weil man mich weiterreicht, sondern du bist in Ordnung. Das hat nichts mit dir zu tun. Da ist vielleicht eine Lebenssituation, eine Krankheit der Mutter, eine Arbeitssituation, die es schwer macht, so diese ideale Beziehungskonstanz zu möglich, sondern die Botschaft muss sein, du bist in Ordnung und wir versuchen auch für dich da zu sein, in der Weise, wie es möglich ist, aber dass das Kind nicht an sich selber zweifeln muss, dass es sozusagen nicht brav genug ist oder nicht gut genug ist, weil man es weiterreicht. Das ist so, was in Kindern passieren kann, dass sie das auf sich beziehen. Und da ist, glaube ich, wichtig, immer wieder deutlich zu machen, du bist geliebt und wir schätzen dich und wir mögen dich und du bist in Ordnung, so wie du bist.
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich wirklich ein schwieriger Spagat, denn du bist geliebt, heißt ja auch, ich bin für dich da. Eben, und wenn das manchmal natürlich dann nicht so geht, wird es sicherlich auch nicht so einfach, aber vielleicht kann man es mit der Botschaft auf jeden Fall probieren, in der Zeit, in der man dann da ist. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören ins Saarland. Jetzt muss ich mich entschuldigen, ich habe zwei Namen verwechselt. Ich habe die Frau Mühlberger verabschiedet, dabei war es aber die Frau Liewald. Dann darf ich jetzt aber in diesem Sinne Frau Mühlberger hier ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe die Sendung ganz spannend jetzt gefunden und ich habe mich auch wiedergefunden. Ich leide seit Jahren unter Depressionen und habe jetzt gelernt, auf mich zu schauen und ich weiß auch, was mir gut tut. Und es fällt mir unsagbar schwer, Nein zu sagen, wenn ich irgendwelche Aufgaben oder wohin gehen soll. Und wenn ich dann Nein sage, dann habe ich unheimlich ein schlechtes Gewissen und sage dann, mei, hätte ich es lieber gemacht, hätte ich es lieber ausgehalten, wie jetzt dieses tagelang, dieses schlechte Gewissen. Und ich kriege das einfach nicht los. Und das ist so schlimm.
Also was sehr wichtig ist, was Sie ansprechen. Und oft ist es so, dass unter der Depression sozusagen so ein Muster steckt, wo Menschen zum Beispiel sich schwer tun, gut selbstversorglich zu sein, sich abzugrenzen, Nein sagen zu dürfen. Und wenn sie Nein sagen, dann denken, das war nicht in Ordnung und dann sich mit Schuldgefühlen plagen. Und da kann es wirklich hilfreich sein, wenn sie das so erleben, dass sie sich auch professionelle Hilfe holen, dass sie dann miteinander mit einem neutralen Fachmann draufschauen, wo kommt es denn her, dass dieses Nein sagen ihnen so sehr schwerfällt. Es ist auch ein biblisches Gebot, ein Ja sei ein Ja und ein Nein sei ein Nein, dass wir da, wo wir in uns ein Ja zu etwas spüren, ganz zu diesem Ja stehen dürfen und da, wo wir ein Nein spüren, auch ganz zu diesem Nein stehen dürfen und dass die Liebe, zum Beispiel auch in der Kindererziehung, wenn wir Nein sagen, nein, das ist jetzt nicht in Ordnung, nein, das darfst du nicht, dass auch das Ausdruck der Liebe ist, dass wir einem Kind sozusagen auch durch dieses Grenzsetzen auch in einer liebevollen Haltung sozusagen etwas Gutes tun und dass auch wir, wenn wir Nein sagen, dass das sozusagen etwas ist, was wichtig und wertvoll ist, ja. Und da, wenn Sie sagen, das fällt Ihnen so schwer und es löst in Ihnen so Schuldgefühl aus, da würde ich Ihnen sehr raten, sich auch Unterstützung zu holen, um tiefer zu verstehen, wo kommt es her und auch diese Berechtigung für sich zu holen, auch Nein sagen zu dürfen, wo Sie merken, da ist etwas mir zu viel, da übernehme ich mich. Es gibt nämlich ganz viele Menschen, die in Erschöpfungsdepressionen kommen, weil sie sich übernehmen, weil sie sich nicht getrauen, Nein zu sagen. Und dann ist quasi die Depression die Zeit, wo die Seele sagt, und jetzt brauche ich Ruhe, jetzt muss ich mich wiederholen, jetzt geht nichts mehr. Also das heißt, in der Depression sind wir immer auch mit Lernaufgaben konfrontiert und vielleicht ist das eine Möglichkeit, jetzt zu sagen, ja, ich will das noch besser lernen, dieses Gut Nein sagen zu tun, dieses Recht, mich abgrenzen zu dürfen, zu mir zu nehmen. Und bitte lassen Sie sich dabei auch helfen.
Vielen Dank, Frau Mühlberger. Alles Gute Ihnen auf Ihrem Weg und Gottes Segen wünsche ich Ihnen. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Sendung angelangt und vielleicht am Anfang einer Neubesinnung, nämlich über gesunde Selbstliebe. Vielleicht, Dr. Tischinger, fassen Sie noch mal kurz zusammen oder mögen Sie uns auch einen Impuls mitgeben, etwas aus Erfahrungen, wo Sie die Erfahrung gemacht haben, dass es einfach gut ist, wichtig ist, dass man da auch gut zu sich selbst kommt mit einem kleinen Impuls.
Ja, was mein Herzensanliegen ist, dass wir dieses Geschenk des Lebens, das wir erhalten haben, dass wir das so ganz mit neuen Augen wieder würdigen, dass wir staunen über unser Sein, dass wir merken, was für ein Geschenk es ist, einen Körper zu haben, dass wir den einzigen Ort zum Leben, den wir haben, ist unser Körper und dass wir so im Umgang mit unserem Körper auch spüren, bin ich denn freundlich mit mir, dass wir da spüren, esse ich genug, bewege ich denn genug, gönne ich dem genug Ruhepausen oder fordere ich mehr von meinem Körper, als ihm gut tut. Also dass wir sozusagen diese Wertschätzung für unseren Körper, für das Wunder unseres physikalischen Lebens, dass wir das wirklich mit Staunen, mit Freude wieder empfangen und dann, glaube ich, fällt es uns leichter. Dann ist es nicht irgendwie eine Pflicht, jetzt muss ich irgendwie mich um Selbstliebe noch kümmern, sondern wenn ich spüre, Oh, es ist doch wirklich ein Geschenk. Und dieses Wunder meines Lebens achte ich dadurch am meisten, dass ich gut für meinen Körper sorge, gut für mein Leben, dass ich diese Tage, die ich habe, auch wirklich lebendig bin und nicht nur überlebe, sondern teilhabe am Leben. Und es ist uns ein Leben in Fülle zugesagt. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was wir zu uns nehmen dürfen, dass wir in dieser Wertschätzung für das Geschenk unseres Lebens dann auch wieder das Leben vertiefen, Dankbarkeit empfinden für das Leben und dann unser Herz öffnen für die Fülle unseres Seins. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie ein erfülltes Leben in tiefer Dankbarkeit, in Verbundenheit mit sich selber leben dürfen, jeden Tag aufs Neue. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich uns allen.
Vielen Dank, Herr Dr. Tischinger, für diesen Ausblick. Ja, ein ganzes Schatzkästchen, was Sie uns mit auf den Weg geben. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich auch auf den Weg gemacht haben nach Balderschwang, um hier Gast zu sein, um über gesunde Selbstliebe zu sprechen. Und das haben Sie auch in einem Buch schon ausführlich getan. Selbstliebe, Weg der inneren Heilung, im Herder Verlag erschienen. Und jeder Tag ist ein geschenktes Leben. Das ist ein Vorgängertitel, wo es auch um diese Wertschätzung geht, das Wertschätzung des Lebens und da in eine Haltung der Dankbarkeit zu kommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen Gottes Segen auch weiterhin bei Ihrer Arbeit. Auf Wiederhören, Herr Dr. Tischinger.
Auf Wiederhören.
Ja, weiter geht's auch morgen mit dem Thema der Liebe, wenn Sie da wieder die Lebenshilfe einschalten möchten um 10 Uhr. Liebe ist stärker als der Tod. Da geht es um eine kurze Entdeckungsreise mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission. Ich darf noch darauf hinweisen, dass es hier gleich weitergeht um 10 nach 11 mit den Weltnachrichten. Um 11.15 Uhr folgt dann die Erzählung. Und wie immer haben Sie auch die Möglichkeit, sich noch einmal das anzuhören, was Sie jetzt vielleicht nicht alles gehört haben in der Lebenshilfe. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, das heute in der Nachtwiederholung um 23 Uhr zu tun oder bei uns im Podcast-Angebot. Da können Sie einfach mit einem Suchbegriff dann sich die Sendung noch einmal herunterladen, anhören, die Sie möchten. Oder Sie können natürlich auch gerne einen CD-Mitschnitt bestellen beim CD-Dienst und den erreichen Sie unter der 08328 921 120. Dieser Service ist für Sie kostenlos. Spenden sind aber gerne erbeten, denn Sie wissen sicher, dass Radio Horeb ganz auf Spenden basiert seine Arbeit tut und deshalb ohne Sie geht gar nichts und ohne auch Ihre Spenden. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an Sie alle und einen ganz gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.